bin ein bisschen überrascht worden, Frau Schmoll, über den Kontext Internationalisierung oder Internationalität. Aber ich habe versucht, diese Komponente ein bisschen noch spontan in das, was wir uns überlegt hatten, heute als Impuls zu geben, einzubauen. Und ich möchte damit anfangen, dass im ERC Scientific Council seit Beginn eigentlich des ERCs immer wieder diskutiert wird über die Frage EU-13, EU-15, also die Frage Widening Participation auf die neuen Beitrittsländer der EU. Es ist ein großes Problem und es ist bislang noch nicht richtig gelungen, da ein Packende zu finden. Wenn man mal genau überlegt, haben wir die Situation, die geschichtliche Situation eigentlich in unserem Land, haben aber das Problem nicht. Nach einig wenigen Jahren ERC ist Deutschland die zweitstärkste Nation nach Großbritannien, wozu auch einige deutsche Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die in Großbritannien ihren ERC-Grant genießen, beitragen. Also warum haben wir eigentlich auf der internationalen Ebene dieses Problem nicht? Das ist für mich ein Indikator, dass tatsächlich aus der Wissenschaftssicht heraus die Wiedervereinigung sehr gut gelungen ist. Und ich möchte auch entlang dieses Gedankens vielleicht das ein oder andere dann argumentieren. Und natürlich auf die Leibniz-Gemeinschaft gucken. Dafür sitze ich ja wohl dann auch hier. Wenn man sich die Empfehlung des Wissenschaftsrates von 1990 anschaut, die 12 Empfehlungen, dann erscheinen sie uns eigentlich heute nur im Druckbild etwas fremd. Wenn man sich die von der Homepage des Wissenschaftsrats runterlädt, dann sind die antiquiert in der originalen Schreibmaschinenoptik. Aber wenn man dann nochmal drauf guckt, sind inhaltlich viele durch die Entwicklung der letzten 25 Jahre mit Leben gefüllt worden. Natürlich sagen wir vielleicht heute statt Zusammenarbeit Kooperation, wir mögen auch sie stärker im Verhältnis wissenschaftlicher Konkurrenz anschauen. Wir mögen von Vielfalt und Vernetzung statt von Vielgestaltigkeit und Kompatibilität sprechen. Leistung statt Qualität. Leistung mag heute Qualität heißen, aber man muss doch sagen, dass sich vieles realisiert hat. Und wenn man auf den Pakt für Forschung und Innovation schaut und die allgemeinen Ziele und auch viele der organisationsspezifischen Ziele, dann finden wir doch vieles heute wieder. Ich komme jetzt auf die Leibniz-Gemeinschaft. Das Verhältnis von Kontinuität und Neuanfang, das ist ja die Hauptüberschrift unseres Themas, das hat in der Tat die Leibniz-Gemeinschaft gerade um die Wendezeit herum geprägt. Klammer auf, wenn man aus einer vielleicht eher individuellen Perspektive auf die Wendezeit guckt, dann empfehle ich 3 Bücher. Wenn ich mal kurz abschweifen darf, Frau Schmoll. Das eine ist Crusoe, wo jemand Junges nach Hiddensee geht. Das zweite ist natürlich Der Turm von Telkamp. Und das dritte ist ein ganz interessantes Buch, das heißt 89-90 und stellt die Perspektive eines jungen Punkers, 16, 17 Jahre aus Dresden auf diese Wendezeit da. Nur wenn Sie mal ganz unterschiedliche Perspektiven ein und derselben Zeit sich anschauen wollen, dann empfehle ich diese 3 Bücher. Zurück zur Leibniz-Gemeinschaft. Wenn man, wie gesagt, Leibniz-Gemeinschaft und Wiedervereinigung ins Verhältnis setzt, dann muss man natürlich zunächst mal sehen, dass die außeruniversitäre Forschung in Deutschland und damit auch heutige Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft viel, viel älter sind als die Leibniz-Gemeinschaft selbst. Denn neben der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, gegründet 1910, existierte schon damals eine Vielzahl von Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Museen, die heute zur Leibniz-Gemeinschaft gehören. Darunter das Astrophysikalische Institut in Potsdam, das Leibniz-IEP heute, 7 der 8 Leibniz-Forschungsmuseen und auch dieses legendäre Hamburger Tropeninstitut auf St. Pauli, das heute das Bernhard-Nocht-Institut ist. Das föderale System in Deutschland setzte nach dem Zweiten Weltkrieg auf starke Länder mit Hoheitsbereichen in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Wir kennen unser föderales System und wir kennen auch die Gründe dieser Machtverteilung bzw. Machtaufteilung gut. Sie haben uns ja gerade in unserem Feld von Wissenschaft und Forschung immer gut auf Trab gehalten. Und die Bedeutung von Forschungseinrichtungen und die Notwendigkeiten ihrer Finanzierung überschreiten natürlich regelmäßig Landesgrenzen und auch die Landesmittel. Und deswegen das Königsteiner Abkommen, Erweiterung des Grundgesetzes um § 91b im Jahr 1969 und dementsprechend die Zusammenfassung von 46 Einrichtungen, 77 auf dieser mysteriösen blauen Liste, ob das nun das Papier, die Schrift oder die Aktenordner gewesen sein mögen, die blaue Wand, ist es, sei dahingestellt. Und dann die Wiedervereinigung auf dem Weg zur Einheit. Und im Zuge der Umgestaltung der ostdeutschen Wissenschaftslandschaft wurden die, damals hieß es dann immer noch Blaue Liste-Institute, beinahe verdoppelt. Von 47 stieg die Zahl auf 81 im Jahre 1992. Und wenn man sich die Geschichte einiger dieser Institute anguckt, dann ist das hochinteressant. Denn wenn vorhin von Max Planck und Fraunhofer und etwas Helmholtz gesprochen ist, einiges von dem wurde dann schließlich Leibniz. Zum Beispiel gibt es ein Institut in Dummersdorf, das ist südlich von Rostock, ein Institut für Nutztierbiologie, das 1939 als Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegründet wurde und dann nach dem Krieg ADW-Institut war und dann darüber in die Leibniz-Gemeinschaft kam. Ich mache jetzt noch mal den Schlenker zur Internationalisierung. Wenn Sie weltweit mit Nutztierbiologie-Forschern reden, dann wissen die oft nicht, tut mir leid, Herr Scharek, wissen die oft nicht, wo Rostock ist, aber wo Dummersdorf ist, wissen Sie ganz genau, denn dieses Institut hat 250 internationale Kooperationen in mehr als 40 Ländern. Also, und zwar nicht nur durch die Leibniz-Zeit, sondern durch die Jahre davor, weil es eben zu DDR-Zeiten eines dieser hervorragenden Institute war. Und dann wurde die Blaue Liste eine Zeit lang insbesondere administrativ gedacht, aber es gab einen 91 eingesetzten Grundsatzausschuss, der im Grunde die Konstruktion dann der Wissenschaftsgemeinschaft Gott Wilhelm Leibniz, WGL, 1997 gegründet, vorbereitete. Und heute sind wir schlicht, einfach und gut die Leibniz-Gemeinschaft. Ich sehe in dieser Entwicklung eigentlich einen ganz organischen Prozess der Selbstorganisation, der bis heute und über die Gegenwart hinaus wirkt und in dem die weiterhin eigenständigen, wissenschaftlich, wirtschaftlich eigenständigen Leibniz-Einrichtungen interdisziplinär zusammenarbeiten. Man gucke nur auf die Leibniz-Forschungsverbünde oder die Leibniz-Wissenschaftscampi, wo eine enge Zusammenarbeit mit Universitäten erfolgt. Und beide Instrumente tragen dieses kooperative Selbstverständnis ganz natürlich über den institutionellen Rahmen der Gemeinschaft hinaus. Und zum Schluss vielleicht nochmal, wenn ich jetzt einen Blick zurück auf die Empfehlung des Wissenschaftsrats von 1990 werfe, so sind sie eigentlich in der Leibniz-Gemeinschaft wirklich gelebte Realität geworden. Und deswegen würde ich sagen, die Wiedervereinigung, ich behaupte das mal, ist für die Wissenschaft heute eher kein Thema mehr. Und deswegen auch, dass dies für Deutschland so in Kreisen wie ESC und so weiter nicht diskutiert wird. Und einen Punkt möchte ich vielleicht noch, weil mein lieber Freund und Kollege Raimund Neugebauer neben mir sitzt, sagen. Es hat auch in einigen neuen Bundesländern ganz mutige Entwicklungen gegeben, auch eine mutige Wissenschaftspolitik, zum Beispiel die europäischen Strukturhilfemittel ganz gezielt für die Entwicklung von Wissenschaft und Forschung einzusetzen. Die Sächsische Landesexzellenzinitiative, wo ich das Vergnügen hatte, in der Jury mitzuwirken, war genau das, dass nämlich das Land bis an die Grenze des legal Möglichen herangegangen ist mit den Strukturhilfemitteln der EU. Und das ist zum Beispiel jetzt in der Chemnitzer Gegend so ein starkes ingenieurwissenschaftliches Cluster liegt an den Akteuren und liegt aber auch an den Möglichkeiten, die das Land mit europäischen Mitteln dort geschaffen hat.